Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Corona und die Folgen, was wir aus der Krise lernen können.
Seh vor meinem Fenster den März durch Geisterstraßen ziehen. Was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denk grad an letztes Jahr. Du und ich auf der Bank im Park. Bier kalt, der Kuss war warm. Auch wenn um uns gerade alles wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng zusammen. Machen wir das Beste draus.
Machen wir das Beste draus von der Gruppe Juli, einer der vielen Corona-Songs, die Künstler in den vergangenen Quarantänewochen zu Hause in ihren Kleiderschränken oder auf Dachböden aufgenommen haben für das Gefühl, wir können zwar gerade nicht raus, aber es gibt andere Wege, verbunden zu bleiben. Es geht noch was, wir müssen nur kreativ sein. Der hier besungene Tag, an dem die Welt richtig wieder aufmacht, der ist noch nicht da, aber zumindest in Deutschland haben die aktuellen Einschränkungslockerungen das Lebensgefühl vieler wieder zumindest ein bisschen geändert. Seit dieser Woche gehen mehr Menschen in ihre Büros, mehr Kinder in Schulen und Kitas, selbst erste Freibäder und Freizeitparks öffnen wieder ihre Tore. Eine weitere Etappe also auf dem Weg zu einer, wie auch immer gearteten, Normalität und ein guter und wichtiger Moment, um bewusst Zwischenbilanz zu ziehen und sowohl zurück als auch vorauszuschauen. Und zwar heute einmal in Bezug auf die positiven Punkte. Was können wir auch lernen aus den vergangenen, für viele Menschen extrem zehrenden Krisenwochen? Wie lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse für die Zukunft nutzen? Was haben Sie beobachtet? Was waren die kleinen positiven Entwicklungen, die Sie in dieser ganz besonderen Zeit in Ihrer Konzentration vielleicht sehr deutlich sehen konnten, die bewahrenswert sind? Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade mit genau diesem Thema. Wie kann Homeoffice beibehalten werden? Kann Arbeitszeit flexibler gehandhabt werden? Videokonferenzen, Flüge vermeiden? Wie können Abläufe vereinfacht bleiben? Uns interessiert in der Lebenszeit aber ja auch vor allem immer Ihr ganz alltägliches Erleben. Deshalb erzählen Sie uns, meine Damen und Herren, was sind Ihre Erkenntnisse aus dieser Ausnahmezeit? Welche Dinge sollen am besten bleiben? Was möchten Sie persönlich beibehalten und überführen in Ihre Zeit nach der Krise? Bei Ihnen zu Hause, bei der Arbeit, an der Schule Ihrer Kinder? Welche Neueinführungen, Entwicklungen, neuen Rituale oder Haltungen aus der Krisenzeit sollen bleiben? Und was soll in Ihrem Alltag künftig konkret anders laufen als vor Corona? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und wir, das sind heute zugeschaltet aus Berlin, Franz Müntefering, Politiker, ehemaliger SPD-Parteivorsitzender, Minister, Vizekanzler und jetzt Vorstandsvorsitzender der BAKSO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Guten Morgen, Herr Müntefering, schön, dass Sie dabei sind.
Grüße Sie.
Und ich begrüße in Dresden Dr. Ilona Bürgel, Diplompsychologin und Bestsellerautorin zu positiver Psychologie. Herzlich willkommen, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Herr Müntefering, Sie sind in diesem Jahr 80 geworden. Sie haben wirklich schon viele Krisen in Ihrem Leben als Zeitzeuge kommen und gehen sehen. Was ist Ihre Erfahrung? Wie wahrscheinlich ist es, dass man aus einer Krise wirklich nachhaltig was lernt? Oder ist das nur ein frommer Wunsch, eine Sehnsucht und dann ist doch alle Erkenntnis wieder schnell vorbei, wenn die Krise vorüber ist?
Nee, aber das Erste ist, das muss man doch wohl sagen, wir hätten auch darauf verzichten können. Also man braucht keine Katastrophen, um was zu lernen. Aber wenn die Katastrophe dann da ist und die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Und ja, das hat Wirkungen natürlich in die Familien, für uns persönlich, aber das hat auch Wirkungen für die öffentliche Tätigkeit, für die Politik. Ich habe in diesen Wochen viel darüber nachgedacht, wie das denn eigentlich mit dem Klima so ist. Mit der Klimakatastrophe, die wir auch immer nahe vor uns herschieben. Denn wir haben ja gelernt, dass in den vergangenen Jahren die WHO und andere Stellen durchaus oft vor Pandemie gewarnt haben. Aber die Menschheit und wir auch das hingenommen haben, gedacht haben, wird schon gut gehen. Also es ist erstens eine Warnung, das ernst zu nehmen, was wir als Probleme sehen. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Und zu den Verbesserungen oder zu den freundlichen Aspekten, die man auch sehen kann in dieser Situation, kommen wir sicher gleich noch.
Genau, Sie schreiben ja gerade an einem Buch, 2020 Plus heißt es, im September soll es erscheinen. Was würden Sie sich wünschen, was die Menschen in der Zeit nach der Krise erkannt haben? Was denken Sie, lässt sich speziell aus dieser Krise lernen und mitnehmen? So zwei Punkte vielleicht schon mal, bevor Sie später dann die anderen noch sagen.
Ja, dass wir uns unterhaken müssen und dass wir zwei Dinge im Blick behalten müssen. Erstens, es gab eine Menge von Problemen, auch Anfang des Jahres schon, was unsere Demokratie angeht, was Europa angeht, was die Rentensicherung angeht, was den Pflegebereich angeht. Das gab es alles schon und das ist nicht erledigt mit diesem Jahr. Und auch wenn das im Moment dominiert wird von der Diskussion über Corona, dann ist das nicht hinter uns. Das heißt, die alten Probleme müssen aufgenommen werden. Aber wir müssen auch aus dieser konkreten Pandemie lernen, dass wir handeln müssen, dass wir uns unterhaken müssen. Ich finde, eines der wichtigen und guten Ergebnisse aus diesen letzten Wochen und Monaten drei Dinge. Erstens, ein großes Vertrauen zwischen Verantwortlichen in der Politik und der Gesellschaft in hohem Maße. Nicht so ein kleinkariertes Gekeife, wie wir das ab und zu haben, auf hohem Niveau, wo wir uns dann bestreiten. Zweitens, unsere Medien insgesamt, ich sage es nicht nur für Funk, sondern auch für Fernsehen und auch für die Zeitungen und auch für die neuen Techniken, die ich weniger nutze, aber auch die Zeitungen, großen Respekt vor der Information. Wer Bescheid wissen will in Deutschland, der kann Bescheid wissen, ganz klar. Und das Dritte ist, dass man hört, wie Menschen sich helfen. Eine kleine Geschichte aus einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt meldet sich bei den Menschen und sagt, wir wollen den Eltern helfen, dass eingekauft wird, dass ihnen geholfen wird. Wer macht das? Es melden sich 95, Anfragen nur 8 bei den Älteren. Und die Gemeinde sagt, wieso ist das so? Und dann sagen die Eltern, ja, das funktioniert. Die Nachbarn kommen, die Freunde kommen, die helfen uns, die Jungen kommen. Das geht alles, das geht untereinander. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es das auch so noch gibt.
Frau Bürgel, die Krise ist ja nicht vorbei. Viele Menschen bangen gerade jetzt um ihre Existenz, sorgen sich, sind verzweifelt. Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Menschen sind vereinsamt. Über all das berichten wir auch laufend hier in unserem Programm. Warum ist es mal gut und wichtig, auch auf positive Effekte zu schauen, zu gucken, was können wir lernen aus der Krise?
Jetzt war gerade die Verbindung weg. Entschuldigung, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Jetzt sind wir gerade mittendrin in der modernen Technik.
Genau, die moderne Technik, aber sie funktioniert ja zumindest. Das ist schön, dass Sie mich jetzt hören. Es ging darum, dass ja viele Menschen jetzt sagen, im Moment ist es ja immer noch alles ganz schlimm. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir fürchten um unsere Existenz. Ja. Wir haben Kurzarbeit, die Menschen sind entkräftet. Die Frage ist an Sie als Psychologin, als Vertreterin der positiven Psychologie, warum es wichtig ist, innezuhalten jetzt schon und auf die positiven Effekte zu gucken. Also was wir wirklich lernen können aus der Krise. Warum ist das wichtig und gut, das jetzt zu tun?
Das ist ja ein Konzept, was in jeder Lebenslage hilft. Unser Gehirn neigt dazu, dass wir uns ganz schnell so an den Problemen und Schwierigkeiten festbeißen und unser Gehirn macht die dann sogar noch größer, als sie manchmal schon sind. Oder wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die noch gar nicht da sind, dann kostet uns das richtig viel Lebensenergie. Wenn wir gestresst sind, weil wir uns so auf das Negative konzentrieren, dann können wir nicht gut denken, wir können uns Sachen nicht gut merken, wir können nicht gut Lösungen finden. Und deshalb gilt es immer so, einen Perspektivwechsel zu trainieren. Das heißt, natürlich die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Sorgen und gleichzeitig sich aber immer zu fragen, was geht denn gerade? Wo ist gerade meine Einflussmöglichkeit? Was kann ich tun, Also dann kommt man wieder in so ein Handlungskompetenzgefühl und sofort fühlt man sich besser. Und dann kann man auch die Dinge tun, die nötig sind. Und wenn das nur ist, sich eine Lösung vorzustellen und man noch gar nicht ins Handeln kommen kann.
Und ich denke, dieses Innehalten ist ja auch wichtig. Wenn wir wirklich was ändern wollen, müssen wir uns ja bewusst werden, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, um es dann überführen zu können auch, oder?
Ja, also auch diesen Blick zu schärfen für das, was funktioniert. Denn in diesen Zeiten hatten wir ja oft das Gefühl, wir sind so fremdbestimmt und jetzt können wir noch weniger tun. Vorher haben wir vielleicht gedacht, ja, der Chef bestimmt über uns und die Frau, der Mann haben immer viele Wünsche an uns, da sind wir sowieso schon limitiert und dann kam noch der Shutdown dazu und. Und dann ist man immer so in dieser Beschränkung, aber wir haben immer Spielraum. Selbst als wir die Häuser kaum verlassen durften, konnten wir bestimmen, wann stehe ich auf, was esse ich, mache ich das Fenster auf oder zu. Also wir haben immer Spielraum und das gilt es zu trainieren, weil wir manchmal viel zu hohe Erwartungen an uns und andere haben. Man kann mit kleinen Dingen immer anfangen und aus den kleinen Dingen entsteht dann wirklich auch ein gutes Großes wieder.
Was wollen Sie mitnehmen aus der Krisenzeit? Dazu hat meine Kollegin Eva-Maria Götz sich mit dem nötigen Abstand auf der Straße umgehört und hat ganz unterschiedliche Antworten bekommen.
Ich habe wieder mehr angefangen zu joggen seit der Corona-Krise, besinne mich mehr auf mich selbst, versuche den Kontakt nach außen möglichst gering zu halten. Und da ist natürlich auch Sport dann ein gern gesehenes Mittel für.
Also für die Familie halt ein größeres Zeitfenster irgendwie sich behält und ein bisschen mehr auf Produkte im Inland und in Europa schaut und mehr auch auf die Herstellung überhaupt achtet und nicht alles in entfernte Kontinente in Auftrag gibt.
So ein bisschen Entschleunigung habe ich erlebt und ja, auch ein anderes Miteinander, ein fürsorgliches Miteinander, das würde ich gerne weiter mitnehmen.
Dass ich wieder an die Nähmaschine gegangen bin. Ich habe für meine Einrichtung Mund-Nasenschutzmasken genäht und seitdem habe ich wieder Lust am Nähen bekommen.
Also was Positives kann ich dem gar nicht abgewinnen. Wir sind ziemlich eingefärscht und auch mit kleinem Kind ist es schon eine besondere Herausforderung. Für zwei voll arbeitende Elternteile ist es schon schwierig.
Es ist eine Wirtschaftskrise vielleicht, aber man hat irgendwie jahrelang in so einem Kokon gelebt und jetzt sollte man vieles Positives daraus ziehen, weil Respekt und miteinander zu leben ist ja das A und O, weil man lebt leider nur einmal auf dieser Welt.
Also wir gehen noch zur Schule. Ich denke, da hat das auf jeden Fall geholfen, selbstständiger zu lernen, weil wir uns ja viel selbst beibringen mussten. Und sonst hat man eben schätzen gelernt, was es eigentlich bedeutet, dass wir sonst eigentlich immer frei rumlaufen können, uns mit ganz vielen Freunden treffen können und was jetzt eben in der Zeit teilweise nicht erlaubt war. Und das schätzt man eben umso mehr, dass es jetzt teilweise zumindest wieder möglich ist.
Ganz viele positive Stimmen und Eva-Maria Götz hat mir gesagt, dass sie sich erst gar nicht getraut hat, rauszugehen, diese Umfrage zu machen, weil sie dachte, die Leute wollen jetzt eigentlich über ihre Sorgen und Nöte sprechen und werden eher ungehalten, wenn sie gefragt werden, was gibt's auch Positives. Aber das Gegenteil war der Fall, dass sie sagte, die Menschen waren sehr froh, auch mal diese positive Sicht einzunehmen.
Schön.
Frau Bürgel, Zeit für die Familie und für sich selbst zu haben, das sind ja Jahr für Jahr eigentlich die wichtigsten Neujahrswünsche der Deutschen. Jetzt ist es umgesetzt worden?
Ja, das ist so. Und ich habe mich schon in den letzten Jahren gefragt, warum wünschen wir uns das eigentlich immer wieder? Das heißt ja nur, dass wir das irgendwie nicht schaffen, dass wir es umsetzen. Und
jetzt ist die Leitung wieder unterbrochen, zumindest bei mir. Herr Müntefering, wie ja. Sehen Sie das? Ist es etwas, nehmen Sie das auch bei sich selber wahr, dass Sie Dinge machen, die Sie sonst nicht gemacht hätten oder dass Sie Dinge gemacht haben, die Sie jetzt vielleicht beibehalten wollen in dieser Zeit?
Ja, klar, was soll man denn auch machen? Ich habe meine ganzen Termine abgesagt und man telefoniert noch, ja, aber das ist nicht vergleichbar, also macht man andere Sachen. Die Sache mit Joggen und solchen Dingen, das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Zeit haben für die anderen, das ist auch. Aber es gehört dazu auch, dass man ganz realistisch ist und die Dinge nicht verdrängt. Also diese Neigung, das positiv zu beschreiben, die ist gut. Aber man muss sehen, es gibt die Probleme, es gibt die Katastrophen, die da sind. Und deshalb gefällt mir eigentlich die Zusammenfassung so, wenn man sagt, wir nehmen das Leben, wie es ist, aber wir lassen es nicht so. Also wir gehen daran und machen es wieder besser. Wir machen Versuche und finden Wege, um das Leben auch wieder erträglicher zu machen für die Menschen. Denn die Wahrheit ist natürlich, dass hinter all dem doch viel Angst und Not und und auch Katastrophen stecken für die Menschen. Und wir sind da noch längst nicht am Ende, denn die wirtschaftlichen und die ökonomischen Probleme im Großen und Ganzen, die kommen ja noch auf viele Menschen zu. Und das darf man nicht bagatellisieren. Aber Mut haben und Zuversicht haben, daran glauben, wenn man sich unterhakt, dass man die Dinge dann gestalten kann und dass dazu die Demokratie die richtige Grundlage ist, um so etwas gerecht zu machen. Das ist schon ein wichtiger Ansatz, den man auch verbreiten muss und für den man auch werben muss.
Und genau darum soll es gehen in der Sendung. Und auch, auch natürlich mit sehend, dass das, was, dass das von den Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Also dass manche das sehr genießen, in den Familien zu sein. Und für andere ist gerade das Aufeinanderhocken hat in manchen Familien ja auch zu viel Spannung, ja, bis hin zu häuslicher Gewalt geführt. Also das heißt, positiv Dinge zu sehen, ist immer sehr individuell von der Situation natürlich geprägt. Wir haben jemanden am Telefon, der schon wartet, und zwar ist das Milena Gäde aus Duisburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Milena, Sie haben gemeinsam mit Ihrer Cousine und deren Freunden, auch Studenten wie Sie, Mitte März, relativ zu Beginn der Corona-Krise, eine Internetplattform wirklich aus dem Boden gestampft, die Quarantänehelden oder jetzt gegendert QuarantäneheldInnen. Wie ist die Idee entstanden?
Also meine Cousine, die hatte damals mit ihrer Oma telefoniert, die zum Glück versorgt ist, also niemanden braucht. Aber das geht natürlich vielen gerade nicht so. Die sind auf Hilfe angewiesen. Und da war dann die Idee, eine möglichst einfache Plattform zu entwickeln, wo Menschen Hilfe anbieten können und nach Hilfe fragen zu können.
Es haben ja einige Menschen in ihrer Nachbarschaft Zettel aufgehängt oder direkt auch Nachbarn Hilfe angeboten. Sie haben das direkt auf größere Beine gestellt. Um welche Art Hilfe ging es da zum Beispiel? Können Sie erzählen, wer zu Ihnen kam?
Also das sind ganz unterschiedliche Menschen, vor allem in Risikogruppen, zum Beispiel ein 80-Jähriger, dessen Familie einfach weit weg wohnt und deshalb auf Hilfe angewiesen ist, oder jemand, der gerade frisch aus dem Ausland zurückgekommen ist und in Quarantäne musste. Und das sind dann meistens einfach Einkäufe, teilweise müssen Rezepte abgeholt werden oder ähnliche Dinge.
Und Sie haben auch Geburtstag gefeiert, ne, mit einer älteren Dame.
Ja, es sind ganz, ganz schöne Aktionen auch entstanden. Da hat eine Enkelin zum Beispiel für ihre Großeltern zum Geburtstag eine Überraschung geplant und über die Plattform nach Geburtstagswünschen gefragt. Und dann wurden die Großeltern überrascht mit einer Fülle an Postkarten mit Geburtstagswünschen. Und dann haben wir auch ein Foto zugesendet bekommen. Und das war einfach total schön.
Die Plattform geht ja das, von den gesamten...
Also ich finde das eine ganz tolle Idee, und da wird auch klar an dem Beispiel, dass man aus dieser Pandemie lernen kann, denn diese Notwendigkeit, sich um Ältere oder überhaupt Menschen, die einsam sind, zu kümmern, die galt es auch schon im Januar, Februar dieses Jahres wahrzunehmen. Wir haben in Deutschland immer mehr Einpersonenhaushalte, in den großen Städten zum Teil 50%. Das sind dann viele Studenten, aber es bleiben auch große Gruppen von älteren Menschen, die physisch und psychisch nicht mehr in der Lage sind, soziale Kontakte zu suchen, in die Bevölkerung zu gehen. Und wenn man zu denen Verbindungen sucht und wenn man sie stabilisiert und wenn man ihnen hilft, dann wäre das etwas, was weit über Corona hinaus zeigt. Und das sollte eigentlich in allen Städten und Gemeinden ehrenamtlich, aber auch organisiert werden.
Sie haben das ja organisiert, Milena. Die Plattform ist komplett ehrenamtlich aus dem Nichts gezaubert worden. Sie haben mittlerweile 38.000 Helfer im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, registriert bei Ihnen. Haben da, glaube ich, auch alle helfenden Hände genommen, die irgendwie zusammenkamen. Soll die Plattform bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen natürlich auch, wie Herr Müntefering sagt, dass die gerade diese Kontakte bestehen bleiben und Nachbarschaftshilfe weit über Corona hinaus bestehen bleibt und auch die Kontakte, die jetzt geknüpft wurden. Denn natürlich brauchen vor allem ältere Menschen nicht nur jetzt gerade Hilfe, jetzt vielleicht gerade noch mehr als normalerweise. Genau, deshalb hoffen wir, dass diese Solidarität bestehen bleibt, vielleicht bei einigen wiederentdeckt wird. Es ist ja auch jetzt kein neues Konzept, den Nachbarn zu helfen. Genau, und wir hoffen auch, dass wir dazu beitragen können, dass mehr Menschen realisieren, wie gut es tut zu helfen, wie viel Spaß es machen kann zu helfen, und auf der anderen Seite, dass auch mehr Menschen realisieren, dass es völlig normal ist und in Ordnung ist, nach Hilfe zu fragen, und dass wir da mit der Plattform vielleicht auch bald beitragen können, dass das mehr Menschen machen.
Dass die Menschen merken, wenn sie nach Hilfe fragen, ist es sogar schön für die Menschen, die helfen wollen. Ne? Weil das ja auch eine eigene Selbstkraft dann auch offenbart. Ne? Mhm.
Das könnte man auch mit der Glücksforschung noch ergänzen, weil dort ist das genau untersucht worden, dass anderen zu helfen wirklich sofort glücklich macht. Und so wie das unsere Omis auch schon früher gesagt haben, dass also die Hand, die gibt und die empfängt, die haben beide etwas davon. Und das ist etwas, was man wirklich auch in seinem Alltag, egal ob das Kollegen sind, Nachbarn oder eben so eine Plattform, wirklich einfach suchen kann, wo fühle ich mich da wohl, wo kann ich etwas geben und vor allem dieses Altruistische geben, also ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt, sondern die Freude am Geben selbst ist dieser Glücksfaktor.
Milena Gede, was sagen Sie ganz kurz noch, in ein paar Sekunden, was haben Sie persönlich mitgenommen daraus?
Also ich glaube vor allem, dass aus negativen Situationen, die man sich natürlich nicht herbeiwünscht, immer positive Dinge entstehen können. Und ja, vielleicht auch ganz ab von Corona habe ich Arbeitsformen kennenlernen dürfen durch diese Plattform mit einem wunderbaren Team, die sich gar nicht nach Arbeit anfühlen. Und das war für mich auch eine ganz tolle Erkenntnis.
Ihr Team, das sind ja junge Entwickler, Programmierer, Betreiber, Kommunikatoren, die haben alle miteinander Tage und Nächte konferiert, gearbeitet, geschwitzt, gelitten. Kennen Sie sich eigentlich? Haben Sie sich schon mal in echt getroffen?
Sehr unterschiedlich. Ich kenne tatsächlich persönlich nur meine Cousine und ihren Freund und den Rest der ganzen Gruppe noch nicht. Das ist natürlich geplant, dass wir uns auch, sobald das wieder möglich ist, uns auch alle mal sehen. Aber sonst, wir sind quer verteilt über Deutschland und Österreich und haben uns so noch nicht gesehen.
Dann müssen Sie sich auf jeden Fall alle richtig feiern. Milena Gede von der ehrenamtlichen Nachbarschaftsplattform Quarantäne hält Ihnen. Vielen Erfolg Ihnen noch für die Hilfsplattform, auch nach der Quarantäne. Wir machen gleich nach den Nachrichten weiter. Corona und die Folgen darüber, was wir aus der Krise lernen können, ist unser Thema. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Corona und die Folgen, was wir aus der Krise lernen können.
Die Luft wird klarer und die Meere erholen sich langsam vom Benzin. Und im Hafen von Venedig sah man sogar schon ein Delfin. Immer mehr und mehr gewinnen ist alles, was wir Menschen kennen. Und die Luft wird immer heißer, bis wir uns an ihr verbrennen. Doch was, wenn das hier eine Chance ist? Endlich, endlich mal wieder mit dem Herzen zu sehen. Zeit, uns arm oder reich, hart oder weich. Oh, alle zusammen. Jetzt ist die Zeit für Ehrlichkeit, doch sind wir bereit? Wenn die Autos wieder fahren, wieder alles beim Alten ist, vielleicht wirst du dann sogar sagen, ich hab den Lärm gar nicht vermisst.
Die kristallklaren venezianischen Kanäle, in denen sich Fischwärme und sogar Kraken tummeln, die strahlend blauen Himmel über sonst grau luftverschmutzten Industriemetropolen, Tiere, die auf leeren Straßen dösen, plötzlich viel mehr der immer ersehnten Zeit für die Familie, all das sind millionenfach im Netz geteilte Momentaufnahmen, die zeigen, was alles an Undenkbarem plötzlich möglich ist bei einem radikalen Umschwung, wie er in dem Ausnahmezustand der vergangenen Wochen und Monate vollzogen wurde. Wissenschaftler sprechen von einer einzigartigen weltweiten Laborsituation, die wie unter einem Brennglas plötzlich klar offenbart, was gut und was schlecht läuft. Und die Hoffnung ist groß, dass wir etwas lernen aus der Krise, dass wir nach der glasklaren Erkenntnis und dem direkten Erleben unsere Prioritäten tatsächlich überdenken und neu setzen. Was aber kann das sein, wenn der Alltag wieder losgeht, wenn die Schiffe und Autos sich wieder in Bewegung setzen, wie jetzt schon in Deutschland vielerorts geschehen, wenn das Leben wieder Fahrt aufnimmt? Nach Corona wird die Welt nicht mehr so sein wie zuvor. Das wurde schon sehr früh immer wieder gesagt. Aber was bedeutet das konkret für Ihr Leben, meine Damen und Herren, im positiven Sinne? Was möchten Sie, dass es sich in Ihrem Alltag konkret ändert als Lehre und Erkenntnis aus Corona? Die neu entdeckte Nachbarschaftshilfe, von der wir gerade gehört haben, das Arbeiten von zu Hause, der Verzicht auf schnellen Konsum, das wieder gemeinsam gegessene und selbstgekochte Essen der Mahlzeiten. Sind das die Dinge, die wir beibehalten können, wenn die Krise mal überwunden ist? Erzählen Sie uns, was von dem, was Sie in dieser Ausnahmezeit gewonnen oder wiederentdeckt haben, an Denkweisen, an Verhaltensweisen, möchten Sie weiter beibehalten? Oder was haben Sie vielleicht schon jetzt fest etabliert? In unserem Studio in Berlin sitzt Alt-Vizekanzler und BAXO-Vorsitzender Franz Müntefering. Aus Dresden ist die Psychologin und Autorin Dr. Ilona Bürgel zugeschaltet und wir sind gespannt auf Ihre Anrufe unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine E-Mail bekommen von Matthias Vogel, der schreibt, den Lernerfolg, von dem er berichten möchte, ist, ich gehe nur noch ein- bis zweimal pro Woche einkaufen. Vor Corona habe ich meine Einkäufe weniger planvoll ausgeführt und habe mich wegen jeder Kleinigkeit aufs Rad geschwungen, um mein Konsumbedürfnis zu stillen. Mein Alltag ist dadurch ruhiger geworden. Und wir haben noch eine Mail bekommen von Raffaele Ferdinando Schacher aus der Schweiz. Er sagt, es ist klar geworden, alles hängt mit allem zusammen und der Ursprung des Lebens ist und bleibt biologisch. Wir begreifen langsam, dass nicht wir Menschen die Krone der Schöpfung sind, sondern die Evolution. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einer Hörerin, Maike Köppel aus Refrath. Guten Morgen, Frau Köppel.
Ja, guten Morgen.
Was hat sich bei Ihnen geändert oder was haben Sie erkannt, was sich ändern muss?
Ich bin Allgemeinärztin in Refrath und merke, dass ein Bewusstsein stattfindet, dass wir uns gegenseitig beeinflussen, dass wir abhängig sind voneinander, dass wir auch Ängste miteinander teilen können und dass wir einen Raum einnehmen sozusagen. Und im Moment, da der Raum im Moment eher getrennt sein soll, haben wir die Videosprechstunde, die neu ist und in der ganz neue Erfahrungen stattfinden.
Das heißt, genau. Vor Corona gab es bei Ihnen das nicht, die Videosprechstunde?
Nee, genau. Die gab es gar nicht. Also es ist als Medium dann, dass die zu Hause eventuell in ihren Ängsten oder auch mit neuen Erkrankungen waren und nicht die Möglichkeit hatten zu kommen oder auch wir ja viele nicht mehr reingelassen haben und wir uns überlegt haben, was für eine Beratungsinstanz kann da stattfinden und haben die dann gewählt, genau.
Und das soll auch bleiben, wenn die Krise vorbei ist? Oder sagen Sie, es ist jetzt eine für die Übergangszeit gut, aber danach lassen wir es wieder?
Ich glaube, dass wir das als Instanz lassen werden, weil wir viele chronisch Kranke haben, die auch nicht die Möglichkeit haben, in der Frequenz, in der sie das vielleicht wünschen und auch brauchen, zu uns zu kommen. Und wir können dann einfach über die Videosprechstunde, es ist schon anders, auch für mich war das überraschend, dass nicht Telefon gleich Videosprechstunde ist. Also man sieht dann, ob die abgenommen haben, wie es denen geht. Und es ist auch wirklich eine direkte Verbindung, die mich selbst überrascht hat und auch die Patienten. Also das wird sehr hoch frequentiert im Moment.
Das heißt, auch Sie haben wirklich was dazugelernt und mussten sich damit jetzt zwangsläufig beschäftigen.
Genau, genau. Technisch sowieso. Aber das nach den anfänglichen Schwierigkeiten hat dann gut geklappt. Und ich denke, das ist einfach dieses Bewusstsein oder eine größere Verbindung ist, als könnte man mehr erreichen von der Praxis aus. Genau.
Vielen Dank, Frau Köppel.
Ich danke.
Ich gebe das mal direkt weiter an Herrn Müntefering. Herr Müntefering, Digitalisierung in der Alten- und Krankenpflege ist ja ein riesiges Thema auch gerade, oder?
Ja, also das Beispiel, was wir gerade gehört haben, erinnert mich daran, wie das eigentlich jetzt im Moment in den Heimen aussieht. Ich glaube, dass in Zukunft unsere Heime solche Einrichtungen auch brauchen, wie sie da gerade geschildert worden sind, aus einer Arztpraxis heraus. Sodass Menschen, die in solchen Situationen leben, Kontakte haben können, nicht nur per Telefon, sondern auch mit all den neuen Möglichkeiten, die es heißt, dass es auch Sprechräume gibt dabei, dass es auch die nötige Intimität gibt für solche Gelegenheiten. Das heißt, unsere Heime müssen stärker, als es bisher gemacht wird. Einige gibt es schon gute Beispiele, aber ganz überwiegend ist das noch wirklich weit entwicklungsfern und da musste was getan werden, damit die Menschen da nicht abgestellt sind und in Situationen, wie wir sie jetzt gehabt haben, zum Teil da nicht mehr gesprochen werden konnte und sie isoliert waren und sogar abgeschlossen in Zimmern und auch ihre wichtigsten Menschen, ihre nächsten Menschen nicht gesehen haben. Also diese Möglichkeit der verbesserten Kommunikation, die Systematisierung dieser Möglichkeiten, das ist auf jeden Fall ein Feld, an dem weitergearbeitet werden muss. Und das sollte eigentlich obligatorisch zu jedem Heim dazugehören müssen in Zukunft.
Und das sind ja alles Erkenntnisse, die wir eigentlich schon vorher hatten. Das haben Sie ja auch schon gerade gesagt. Aber jetzt dadurch, dass es selber erlebt wurde, ja, dass Frau Köppel jetzt sozusagen gezwungen wurde, das zu machen, und viele, viele andere halt auch, haben wir gemerkt, das geht halt auch, oder?
Da würde ich,
ja, Frau Börge,
ja, da würde ich gerne auch gleich noch mal was einfügen, denn die Chance in dieser Krise ist auch, dass wir so ein bisschen gezwungen werden, Neues zu probieren. Denn das erleben ja auch viele Unternehmen, die vorher vielleicht gesagt haben, wir wollen nicht so in diese digitale Welt. Viele Einzelpersonen, und da zähle ich mich dazu, haben immer gesagt, das ist mir unheimlich, da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Wir Menschen sind gerne immer so ein bisschen in diesen eingefahrenen Spuren unterwegs, weil wir eben glauben, wir können nicht lernen, wenn wir älter sind, oder die neue Welt ist unverständlich. Und ich finde das so wunderbar, dass wir jetzt alle erlebt haben, das ist gar nicht so schlimm. Man kann vieles lernen, man kann sich ganz schnell auf neue Technik, auf neue Systeme auch einstellen. Und das ist so wunderbar, dass wir da diesen Schubs bekommen haben.
Darf ich noch schnell sagen, da können sich die Generationen gut helfen. Ich komme nochmal zurück auf unser erstes Gespräch, was wir in der ersten Passage hatten. Die jungen Menschen können das den Älteren auch erklären und vermitteln und ihnen helfen dabei. Und das ist auch nochmal ein ganz besonderer Akt, der da stattfindet. Denn es biegt sich im Moment das alte Senioritätsprinzip, was wir in der Gesellschaft hatten. Die Alten wussten, wie das geht und sagten den Jungen, wie das geht. Aber was diese Digitalisierung angeht, können die Jungen ganz klar und müssen auch den Älteren sagen, wie das geht und wie das funktioniert und bei denen dafür werben. Und das ist eine ganz neue Situation in der Gesellschaft, die wir auch akzeptieren müssen. Und wir Älteren müssen akzeptieren, dass die Jüngeren das besser wissen. Die wissen das besser, die können das besser. Und deshalb muss man diese Zusammenarbeit suchen und sie richtig gut organisieren.
Ich habe auch in einer unserer letzten Sendungen, war sehr, sehr schön, da hat ein älterer Herr gesagt, er hat so drunter gelitten, dass er seine Enkel nicht sieht. Und dann haben die eine Schalte gemacht. Also er hat dann eine Live-Schalte sozusagen in die Küche zu seinem Enkel gemacht und die haben gemeinsam dann Spaghetti gekocht. Also solche Möglichkeiten eben auch kreativ dann anzulegen. Ich wollte nochmal zurückkommen zu Maike Köppel, Ärztin aus Refrath. Sie gehören ja, oder sie gehört ja wie viele andere jetzt gerade zu den Helden dieser Krise, also die systemrelevanten Menschen wurden beklatscht abends vom Balkon. Ich habe das auch erlebt, auch im Supermarkt, dass die ganze Schlange an Kunden geklatscht hat für die Kassierer. Herr Müntefering, was erhoffen Sie sich davon, dass man jetzt gesehen hat, Pflegepersonal, medizinisches Personal ist so unglaublich wichtig für uns?
Ja, da gab es schon bisher eine Lücke und da müssen wir dringend dran arbeiten. Das geht nicht die ganze Zeit hier, das aufzupacken, das ganze Problem. Aber die Zahl der Älteren nimmt zu und die Zahl der Jüngeren, die nachwachsen, nimmt ab. Und der Pflegeberuf, der alten Pflegeberuf zumal, braucht eine Wertschätzung, die über das hinausgeht, was bisher da ist. Und er braucht auch geordnete Tarifstrukturen. Das führt jetzt ein bisschen ins Gewerkschaftliche, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen, die da arbeiten, die sich da um die Menschen kümmern, die müssen wissen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und die müssen auch ordentlich bezahlt werden. Dazu sollten sie sich aber auch gewerkschaftlich organisieren und es sollte auch flächendeckende Tarifverträge geben, die ordentliche Löhne sichern. Das ist keine Arbeit am Rande, sondern das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die die haben, Menschen für Menschen. Und deshalb nicht nur klatschen und mal ein Loblied singen auf die, sondern ganz konkret dafür sorgen, dass deren Situation sich materiell verbessert.
Frau Köppel, wie war das für Sie jetzt, als Sie systemrelevant waren und auch anerkannt wurde, dass Sie und auch die ganzen Menschen, die in Ihrer Praxis sitzen, die Arzthelferinnen, die ganzen Kollegen, dass da so eine große Wertschätzung war?
Die Wertschätzung ist natürlich so eine Sache, die gut ankommt. Ja, da freut man sich. Ich glaube, wir erfahren in unserem Beruf sonst auch viel Wertschätzung. Was jetzt aber deutlich zugenommen hatte, war einfach das Beratungsbedürfnis. Also die Menschen kamen mit ihren Ängsten und auch wir mussten mit unseren Ängsten erstmal einen Weg finden und den dann auch möglichst gut an die Patienten transportieren und wieder Ruhe ins System bringen und auch Vertrauen. Also viele Patienten sind ja auch weggeblieben, was ja natürlich auch für die Hausarztpraxen Umsatzeinbußen zur Folge hatte. Und die Beratungsleistungen, wie auch schon Herr Müntefering sagte, werden wenig honoriert. Das muss man generell sagen. Und ich glaube, da muss auch ein Umdenken stattfinden, weil das ist die Kernarbeit oder wird immer mehr die Kernarbeit und in der Krise natürlich noch viel mehr.
Der Politologe Christian Felber hofft ja darauf, dass die Pandemie einen Epochenwechsel einleitet hin zur Gemeinwohlökonomie und fordert gestaffeltes, bedingungsloses Grundeinkommen von mindestens 2.000 Euro für alle aus systemrelevanten Berufen wie eben auch der Pflege. Aber darüber reden wir jetzt nicht, weil das ist ein anderes Thema. Herzlichen Dank, Frau Köppel, dass Sie mit uns telefoniert haben.
Ja.
Und wir gehen direkt weiter zu Annette Tiergarten aus Bad Kreuznach. Guten Morgen, Frau Tiergarten.
Guten Morgen. Ich wollte sagen, dass man jetzt aus der Krise auch wieder lernen kann, was für ein großes Glück wir haben, dass wir in einer Demokratie leben, wie wir sie hier in Deutschland haben. Und wie schlimm es auch sein muss, also ich denke aber eben, wie es ist für Flüchtlinge, die hierher gekommen sind aus unterschiedlichen Gründen, aber eben mal zu merken, wie es ist, wenn man eben eingeschränkt ist in der Bewegungsfreiheit, wenn man nicht raus kann, wenn man keinen Kontakt mehr hat zu seinen Angehörigen und Freunden, dass die Kinder nicht in die Schule gehen und dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie entwickelt, wie es eben geflüchteten Menschen in unserem Land geht und dass man da vielleicht auch sich mehr drum kümmert und besser versteht, warum diese Menschen dann auch unter Umständen vielleicht leichter aggressiv werden, wenn sie halt länger unter so schlechten Bedingungen leben müssen.
Das heißt, Sie haben festgestellt bei sich auch, dass Sie so eine gewisse klareren Blick dafür bekommen haben, was eigentlich alles gut ist in Deutschland und in Ihrem Leben durch die Krise, richtig?
Ja, also das ist mir jetzt wieder ganz bewusst geworden, wenn man so mitkriegt, wie es in den Ländern drumherum geht, auch was die Informationsmöglichkeiten angeht, dass alle eben ihre Meinung sagen dürfen, dass man das Haus überhaupt noch verlassen darf, dass das auch so schnell, also dass hier so schnell reagiert wurde und so vielfältig informiert wurde, dass man auch immer das Gefühl hatte, okay, irgendwie ist es alles schwierig, niemand weiß, was genau ist, aber es ist nicht so über einem drüber gestülpt worden. Und ich finde, also hier im Vergleich zu anderen Ländern ist so super reagiert worden und wir konnten trotzdem immer noch raus. Wir hatten nicht diesen absoluten Shutdown wie in Italien und wie in Spanien. Und also ich bin sehr froh, dass es eben auch nicht so viele Tote gibt wie im Vergleich zu anderen Ländern, ja.
Ich möchte das auch nochmal unterstützen, diesen Blick auf das Wertvolle, was wir haben, weil daran gewöhnen wir uns so schnell. Im Alltag haben wir so viele gute Dinge, die funktionieren, die uns gut tun. Und wir merken das dann einfach nicht mehr. Wir merken das, wenn sie weg sind. Und trotzdem gibt es immer noch etwas, was gut ist. Und das wertzuschätzen, das ist etwas, wo wir uns selbst ein bisschen dazu zwingen müssen. Und Sie haben auch sehr schön das Thema Vergleich angesprochen. Normalerweise vergleichen wir nämlich nach oben, nach irgendwelchen computeranimierten Idealen, wo wir denken, wir sind nicht schön genug, nicht gelassen genug, wir verdienen nicht genug und was auch immer. Aber man darf auch gerne mal quer oder auch nach hinten schauen, weil wir so viele Sachen hier in diesem Land haben, die wir als selbstverständlich nehmen, die es aber nicht sind. Und das kann gerade in solchen schwierigen Zeiten wirklich auch ein Kraftquell sein, sich darauf zu besinnen.
Also auch Dankbarkeit fühlen zu können, das ist was, wo Sie sagen, das lässt sich auch gerade in diesen Krisenzeiten auch lernen.
Ja, und dass man das auch kultiviert als eine Haltung, als eine Lebenshaltung, die Augen aufzumachen für das, was geleistet wird, was wir geschenkt bekommen, was uns die Natur, das Leben, wir selbst schenken. Da ist Dankbarkeit wirklich ein sehr, sehr schöner Begriff, obwohl er gerade ein bisschen überstrapaziert überall ist. Trotzdem ist das etwas, ist ein klassischer Wert und den dürfen wir auch alle wieder pflegen.
Wir haben ja auch gehört von den Menschen, die sich im Ausland bewegt haben und dann plötzlich als Deutsche gar nicht mehr gern gesehen waren, ganz am Anfang der Eröffnung auch, ne? Dass die Menschen plötzlich gesagt haben, oh, jetzt habe ich ein winziges Verständnis, also winzigen Einblick bekommen da rein, wie das ist, wenn man in ein anderes Land kommt und dort nicht mehr gewollt ist, weil man aus einem, in diesem Fall jetzt aus einer Krisenregion kam. Also so ein bisschen so ein heilsames Verstehen dann auch in dieser Situation. Herr Müntefering, Sie wollten was dazu sagen.
Das verweist auf ein scheinbares Paradoxon. Das Ganze führt ja zu ein Stück Isolation, zum Alleinsein in dieser Situation. Aber wir begreifen auch sehr genau, wie wichtig die Gemeinschaftlichkeit ist und wie sehr wir auf die anderen angewiesen sind. Und so verrückt es zunächst mal klingt, dieses Alleinsein und Abgeschnittensein und auf sich zurückgezogen sein, bringt auch dazu zu erkennen, wir sind auf die anderen angewiesen. Nicht nur auf die Familie und die Nachbarn und den Ort und das ganze Land und die Demokratie, sondern auch auf die anderen Länder, auf die anderen Menschen insgesamt. Das heißt, es eröffnet auch eine Perspektive, sich klar darüber zu sein, dass ich alleine relativ wenig bewegen kann, aber mit anderen zusammen die Dinge bewegen kann, wie wir es heute ja schon als Beispiele gehört haben. Das ist auch etwas, was eine Rolle spielt dabei, dieses Gemeinschaftliche. Und das hat ja auch einen starken demokratischen Aspekt.
Hm. Vielen, vielen Dank, Frau Tegarten, dass Sie angerufen haben.
Ja, Herr Müntefering hat das echt auch noch mal ganz toll zusammengefasst. Danke.
Sehr schön. Sie verstehen sich, ich will das. Vielen Dank. Wir gehen weiter zu Frau Bergstresser in Flensburg. Guten Morgen, Frau Bergstresser.
Guten Morgen, hallo. Was mir besonders gut gefällt an der Berichterstattung ist, dass sich die Wissenschaft so in den Fokus gerückt hat. Also das finde ich auch, gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, dass es auch nach der Krise dann weiter so ist, dass wissenschaftliche Experten auch aus anderen Gebieten auch Raum bekommen. Und man sieht ja an den ganzen Podcasts, die jetzt entstehen, nicht nur zu Corona, sondern auch zu anderen Wissenschaftsthemen, dass plötzlich Wissenschaft in der Öffentlichkeit ist.
Sie sind selber Wissenschaftlerin, oder?
Genau, ich bin Wissenschaftshistorikerin und habe mich natürlich schon viel mit Wissenschaft in der Öffentlichkeit beschäftigt und sehe das sehr positiv, dass eben der Fokus auf gutes Faktenwissen gelenkt wird und auch Publikationen öffentlich werden. Genau.
Wie sieht bei Ihnen der Alltag gerade aus? Sind Sie im Homeoffice oder?
Bei mir hat sich nichts geändert, weil ich bin selbstständig und arbeite sowieso von zu Hause aus. Was ich von meinen Kollegen, die festangestellt sind, mitgekriegt habe, ist, dass Videokonferenzen plötzlich tagelange Konferenzen ersetzen. Also oft ist es so, dass wirklich auch fokussiert wird und die Themen gestrafft werden, was ich auch sehr angenehm finde.
Da lacht Herr Müntefering.
Ja, ja.
Das haben Sie auch erlebt, ja?
Naja, das ist halt so. Also man arbeitet jetzt rationaler. Man will ja nicht unnötig lange da unterwegs sein dabei. Also da sind schon eine ganze Menge, anders ausgedrückt, wir haben vielleicht vorher in einem Leben gelebt, wo wir uns an Hektik gewöhnt hatten und wo wir auch einsam in der Gesellschaft unterwegs waren. Und jeder turnt vor sich hin und macht sein Tempo. Und wir merken jetzt, es geht vielleicht auch ein bisschen anders, indem wir uns mal aufeinander einlassen und indem wir mal aufeinander hören und indem wir auch mal nicht die großen Wege machen, um miteinander zu sprechen.
Und Tempo ist ja auch nochmal ein sehr schönes Stichwort, weil da kommen wir auch nochmal dahin, dass wir auch die Balance verloren haben, dass es ja immer zwei Seiten der Medaille gibt. Denn ganz viel zu tun, ganz aktiv zu sein, braucht eben auch einfach mal das Wenige, die Stille und auch mal eben in die Reflexion zu gehen. Das sagte vorhin auch jemand, dass diese Zeit dafür genutzt werden kann. Und aus der Natur wissen wir, das gibt es nicht nur, dass es immer nur der hektische Tag ist. Es muss auch die ruhige Nacht geben. Ja. Und das haben wir so ein bisschen vergessen und dazu wurden wir jetzt gezwungen. Und meine große Hoffnung ist, dass wir das dann auch in einen neuen Alltag übernehmen können, diesen Ausgleich immer wieder zu schaffen.
War das nicht auch so, dass jetzt in dieser Situation die Menschen ganz bewusst auch auf ihre Gesundheit geachtet haben, weil sie wussten, sie müssen und sollen ihr Immunsystem stärken und dadurch mehr auf sich geachtet haben? Haben Sie das beobachtet, Frau Bürgel?
Ja, und das ist ein ganz großes Thema. Da hoffe ich, wir kommen noch mal dazu, weil wir ja davor auch immer nur gesagt haben oder hauptsächlich gesagt haben, wie wichtig die Gesundheit ist. aber eben einfach nicht genug dafür getan haben. Und jetzt ist uns das allen nochmal wirklich wie so mit einem Spiegel vorgehalten worden, dass das einer unserer höchsten Werte ist, dass wir selbst gesund sein dürfen, dass das ein großes Geschenk ist, was wir aber selbst pflegen müssen, jeden Tag. Und der Stress in unserem Alltag, die Art, wie wir vorher gelebt haben, hat das eben auch verhindert, dass wir alles tun, damit wir gesund bleiben. Und das ist eine schöne und durchaus auch schmerzliche, aber wichtige Erinnerung.
Und das ist das, was sonst immer runtergefallen ist, ne? Und diese noch schnell was arbeiten, als dann zum Sport zu gehen oder Yoga zu machen oder was auch immer.
Das haben wir gerne gestrichen, weil wir gedacht haben, wir müssen erst die Pflicht erfüllen, aber irgendwann können wir die Pflicht nicht mehr erfüllen, wenn wir einfach keine Kraft mehr haben.
Vielen Dank, Frau Werkstresser, dass Sie mit uns telefoniert haben. Und dann hoffen wir mal mit Ihnen, dass die Videokonferenzen in Zukunft beibehalten werden. So habe ich Sie verstanden,
ja? Ja, das auch. Genau, ja.
Dass nicht so viel durch die Welt geflogen wird.
Ja, genau. Und auch, also auch die Fokussierung auf den Konferenzen auch beim Thema bleiben und nicht so weit abschweifen.
Vielen Dank.
Also danke schön, ja. Tschüss.
Wir haben noch Mails bekommen. Martin Witt hat uns geschrieben, dass seine Erkenntnis ist, auch durch die Skandale rund um die Fleischherstellung. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir zu einer nachhaltigen regionalen Produktion unter würdigen Bedingungen für Tier und Mensch kommen. Dann haben wir eine negative Stimme von Rita Kort. Sie sagt, nicht eine negative Stimme, sondern sie sagt, nein für ein Zurück in die alte Normalität, sondern ja für ein Hinein in eine neue Normalität. Gemeinsam könnten und müssen wir die Chance nutzen, diese neue Normalität zu schaffen, ohne unhaltbare Zustände für die Tierhaltung, ohne Ausbeutung von Arbeitskräften, Lohndumping und ohne ein marodes Bildungssystem, sondern mit Zukunftschancen für alle. Gisela Kappay hat ganz konkret geschrieben, ich finde, man sollte das Nicht-Händeschütteln beibehalten oder zumindest auf ein Minimum reduzieren. Der letzte Gast schüttelt in kürzester Zeit viele Hände und dann folgt der Griff ins Buffet. Der Abstand zwischen den Kunden an der Lasenkasse sollte man ebenfalls in etwa beibehalten. Und zum Dritten finde ich es sehr angenehm, wenn man bei einer Paketlieferung nicht mühsam sein Autogramm auf das Mini-Display krakeln muss. Es geht ja auch so, das haben wir jetzt gelernt. Corona und die Folgen, was wir aus der Krise lernen können, das wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und wir sind gespannt auf Ihre Erkenntnisse, auf Ihre Gedanken und neuen Weichenstellungen. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Corona und die Folgen, was wir aus der Krise lernen können.
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht aus einem fiesen, dunklen Hinterhalt. Erst ein, dann zwei, dann gleich Tausende. Und es ist kein Ende in Sicht. Ach, der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht. Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht. Doch ich glaub, dass sich da gerade was Großes tut. Zwischen hier und dem Ende der Welt. Nichts bleibt, wie es war, die Weichen werden neu gestellt. Ich bleib Optimist und ich geb nicht auf. Am Ende kommt bestimmt was Gutes raus. Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen das Große und Ganze sehen und in den Kampf gehen gegen das Virus, weil wir alle zusammenstehen. Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal, ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß. Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis.
An das gute Ende glauben, Optimist bleiben, von Menschen, die zusammenstehen, singt Sebel in diesem millionenfach gehörten Corona-Song und traf damit eine große Sehnsucht der Menschen in dieser schweren Zeit. Was bleibt von dieser Sehnsucht, von diesem Gefühl des Zusammenhalts, von Solidarität, auch nach dem Lockdown und noch später, nach hoffentlich Corona? Was können wir lernen aus der Krise? Was haben Sie an Erkenntnissen mitgenommen, meine Damen und Herren, bislang? Und was ändert das an Ihrem Alltagsleben? Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Marc Reisner, Leiter des Gründungsbüros der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Guten Morgen, Herr Reisner.
Guten Morgen, Frau Wiesner.
Sie haben an der Uni eine Videoserie begonnen mit dem Titel Reboot, Zukunft neu denken. Mit welchem Ziel? Was wollten Sie zeigen?
Also unsere erste Idee war tatsächlich, zu zeigen, dass nicht für jeden die Welt untergeht, also dass es tatsächlich Menschen gibt, die von der Krise profitieren, dass es Menschen gibt, die sich gegen den Wind stellen und sagen, gerade jetzt wollen wir neue Wege gehen. Und B, war es tatsächlich so, dass wir gedacht haben, genau jetzt werden ja neue Geschäftsmodelle entstehen. Genau jetzt muss man ja Dinge anders angehen und anders anpacken. Und da sind wir nach wie vor auf der Suche nach den Menschen, die diese Dinge tun und allgemein gehen wir der Frage nach, ja, wie geht es denn euch allen da draußen?
Auf welche Aktivitäten und Geschäftsmodelle sind Sie denn gestoßen in Ihrer Recherche?
Interessanterweise ist es ja so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Lockdown die Kontaktbeschränkung erst vor gut 6 Wochen losging, dass wir ganz, ganz früh in dem Prozess sind. Also wenn man sich jetzt die Gewinner anguckt, jetzt auch an wirtschaftlicher Seite her gesehen, sind es ja alles Firmen, die es schon 10 bis 20 Jahre gibt. Also sowas wie Versandapotheke, Essen bestellen oder auch irgendwie Videokonferenzsysteme. Die wurden ja nicht gerade erst eben erfunden, sondern...
Aber die dümpelten die so lange vor sich hin, so ein bisschen. Ne?
Genau, die dümpelten vor sich hin und jetzt haben die so einen Schub bekommen und sind so zu den ganz großen Gewinnern geworden. Soll heißen, wenn wir jetzt mal schauen, wo wir jetzt praktisch in der Start-up-Szene stehen, ist es tatsächlich so, dass der Leidensdruck noch gar nicht so groß ist, dass man jetzt das ganz große neue Geschäftsmodell entwickeln muss. Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Saat gesät wird, um wirklich neue Wege zu gehen, neue Ideen aufzugreifen und tatsächlich Dinge zu verändern. Aber das wird ganz, ganz lange brauchen, bis das tatsächlich so weit ist, dass man ein marktreifes Produkt hat. Also wir sind eher noch an dem Punkt, das haben wir zum Beispiel ganz stark auch an der Musikwirtschaft gesehen, wo man so in Schockstarre ist und hofft, dass bald alles wieder so ist, wie es mal war. Und der Dreh, auf den wartet man noch, in der Tat.
Das heißt, es ist noch zu früh, wirklich zu sagen, was bleibt nach der Corona-Krise, wo wird Zukunft neu gedacht, denn wir sind noch mittendrin. Ne? Das ist eigentlich das, was Sie sagen.
Ganz genau. Also wir sind an dem Punkt, wo wir sagen können, wir wissen jetzt tatsächlich, welche Geschäftsmodelle, die schon länger auf dem Markt waren oder welche Unternehmen schon länger aktiv waren, jetzt durchstarten. Das ist auch für jeden irgendwie nachvollziehbar. Und aber wir merken auch, es hat sich ganz viel in unserer Kommunikation geändert. Es hat sich ganz viel geändert, wie wir miteinander umgehen. Und das wird langfristig auf jeden Fall zu ganz vielen interessanten Lösungen führen. Weil ich glaube, so den Weg zurück, den gibt es nicht mehr. Also wir haben es ja auch eben schon über Videokonferenzen und. Und die Menschen merken ja jetzt plötzlich, es gibt ja ganz viele Dinge, die wir schon immer wussten, aber nie wirklich wahrgenommen haben. Und jetzt passiert es plötzlich.
In meiner Wahrnehmung sind wir im Augenblick auch noch ein bisschen in dieser Außenorientierung, nämlich abzuwarten, was macht die Regierung, was macht das Unternehmen, also dass wir so hoffen, dass andere uns auch Entscheidungen abnehmen und Hilfe zukommen lassen, was ein wichtiger Aspekt ja auch der letzten Wochen war. Und ich glaube, der nächste Schritt darf dann sein, dass wir in diese Selbstkompetenz schauen. Also was sind denn meine Ideen, meine Erfahrungen, was kann ich einbringen, was kann ich eben auch wagen, da sind wir wieder bei dem Neuen, wie Sie auch sagen, neue Produkte zu entwickeln, neue Vertriebswege zu entwickeln. Ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen, wenn der Megastress vorüber ist, dann kann unser Gehirn auch wieder nach neuen Lösungen suchen und dann kommen wir in diese kreative Zeit.
Wie funktioniert, Frau Bürgel, das menschliche Gehirn? Erklären Sie uns das als Psychologin. Was braucht es, um Verhalten wirklich zu ändern? Was steht zwischen Erkennen und dann tatsächlich nachhaltiger Veränderung? Was braucht es dazu?
Ich fürchte, ich musste auf Ihre Eingangsfrage zurückkommen, ob man immer die Krise braucht. Leider lernen wir besonders gut in schmerzlichen Zuständen. Also Das ist auch eben gerade bei der Gesundheit so, dass wir alle wissen, wir sollten unseren Rücken flexibel halten und unsere Übungen machen. Wir tun das aber nur, wenn er wehtut. Und dann hören wir gleich wieder auf, wenn der Schmerz weg ist. Und wir brauchen einfach diese Erfahrung, dass wir etwas Neues auch wirklich bewegen können, weil wir kopieren in der Regel das, was wir bisher immer schon getan haben. Und um kreativ zu sein, braucht unser Gehirn einen guten Zustand. Also wenn wir gestresst sind, haben wir in der Regel den sogenannten Tunnelblick. Da sehen wir immer nur das, worauf wir uns gerade fokussieren, was wir schon immer gemacht haben. Wenn wir aber jetzt aus der Angst rauskommen, wenn wir aus diesem Einschränkungsgefühl rauskommen, dann können wir auch wieder rechts und links schauen, dann können wir kreativ sein, dann ist das Gehirn auch viel konzentrierter, viel aufmerksamer und Neues kann immer nur so aus diesem Nichts auch kommen. Deshalb ist diese Zeit tatsächlich auch eine Zeit, von der ich erwarte, dass da wirklich Neues entsteht.
Herr Müntefering, wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein dabei. Wir wollen ja alle keine Eremiten werden oder sozusagen nur für uns in unserem Ort leben, sondern wir leben im Land, wir leben in Europa, wir leben in der Welt. Das heißt, die Frage ist auch, was machen die anderen eigentlich? Das heißt, sich vorzustellen, wir machen in unserem Ort oder in unserem Land eine ganz neue Gesellschaft und in anderen Gesellschaften läuft das nicht, würde sehr schwierig sein. Es geht ja auch um die Wohlstandsfähigkeit des Landes insgesamt. Das heißt, auch das sollte erhalten bleiben. Wir wollen gut leben, aber bitte auf gutem Niveau. Und wenn man das gute Niveau halten will, muss man sich dieser Frage auch stellen. Was kann oder was muss denn da eigentlich verändert werden? Das heißt, wir müssen mehr tun als nur unser persönliches, privates Leben uns ansehen, sondern wir müssen ja uns fragen, was können wir eigentlich machen? Und da ist aus meiner Sicht Europa eine Riesenchance, wo wir einen Schritt weiterkommen könnten und wo man auch miteinander die Dinge bewegen kann und eine neue Zeit suchen kann. Aber man darf sich das nicht so leicht vorstellen, denn wir wollen uns ja nicht zurückziehen auf unser Dorf oder auf unseren Stadtteil, sondern wir wollen ja in der Welt insgesamt aktiv sein. Es hängt sehr viel davon ab, was da denn eigentlich passiert. Insofern ist die Politik und die Wirtschaft, alles, was daran hängt, die Wissenschaft natürlich eben schon angesprochen, von riesengroßer Bedeutung. Was machen die denn jetzt eigentlich aus dieser Situation? Und deshalb müssen wir diesen Aspekt über unseren eigenen persönlichen hinaus auch in den Blick nehmen. Ganz wichtig.
Wir haben genau dazu auch eine Hörerzuschrift bekommen, eine Dame, die anonym bleiben möchte und die sagt, dass sie Corona als langfristig als Chance sieht, dass sie sich für die Nach-Corona-Zeit ein viel stärkeres Europa, ein zusammengewachsenes Europa wünscht, aber auch zu schauen in die Welt. Vielleicht hat Afrika spannende Ideen und hilfreiche kulturelle Schätze, die als Idee die Welt voranbringen. Also das unterstützt nochmal das, was Sie sagen, Herr Müntefering.
Ja, und das ist ja in der Tat die Riesenherausforderung, in der wir in der Welt sind. Das ist zum ersten Mal, das ist auch das Besondere der Situation für uns in Deutschland und in Europa. Wir hatten immer einen gewissen Abstand zu den großen Katastrophen in der Welt in den letzten 50, 60 Jahren. Wenn irgendwo Tsunami waren oder Kernenergie passierte was oder das passierte oder das. Wir waren immer außen vor. Wir waren dann mitleidig, haben geholfen, haben Geld gegeben, aber jetzt sind wir selbst mittendrin. Ja, alle sind beteiligt und jetzt entsteht plötzlich die Frage, was muss man denn dann machen? Wer organisiert das denn jetzt eigentlich? Und Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung, sinkend. Das heißt, wir werden die Welt nicht verändern, aber die Welt muss verändert werden. Nicht nur wir, sondern die Welt muss verändert werden. Und deshalb Europa, das wären schon mal 5 oder 6%. Das wäre schon mal was ganz anderes. Aber die Frage jetzt, hält Europa eigentlich zusammen? Können wir aus der deutschen Präsidentschaft in Europa im zweiten Halbjahr was machen? Ich hoffe, ja. Das ist eine Dimension dieser ganzen Sache, weil das sonst nur zu persönlichen Enttäuschungen führt, wenn man dieses nicht mitsieht.
Herr Reisner, wie sieht es bei Ihnen an der Uni aus noch ganz kurz? Die Universitäten sind ja alle komplett auf online umgeschwenkt. Wird das bleiben oder scharren bei Ihnen alle schon mit den Hufen, dass es kommendes Semester in Präsenz weitergeht? Oder bleiben Online-Seminare? Hat sich das bewährt?
Wenn ich noch mal zu dem Punkt zuvor kurz was sagen darf, was ich extrem interessant finde, wir sind noch tatsächlich an dem Punkt, wo es darum geht, alte Formate zu gruppieren. Soll heißen, wenn wir jetzt Online-Lehre betreiben oder auch Online-Veranstaltungen machen, denken wir immer in unserer kleinen Einheit, wegen mir aus in der Stadt Ludwigshafen, in der Stadt München, in der Stadt London. Soll heißen, wenn ich jetzt irgendwie jetzt zum Beispiel an unsere Abschlussfeier denke, wird noch der Kollege eingeladen, der normalerweise bei uns auf die Bühne kommen würde, weil er halt nur 2 Kilometer weit entfernt wohnt. Jetzt sind wir aber in einem digitalen Kontext und uns steht die ganze Welt zur Verfügung. Und es wird momentan noch gar nicht richtig gelebt und noch gar nicht richtig realisiert, dass ich ja ganz viele Dinge, die im realen Leben so mit vielen Schwierigkeiten verbunden waren, jetzt plötzlich in der virtuellen Welt ganz breit auffächern kann. Da ich sagen kann, ich nehme jetzt mal als Keynote-Speaker jemand, der wegen mir aus New York sitzt. Der wird jetzt nie zu unserer kleinen Hochschule kommen, um wegen mir aus einen Vortrag zu halten. Das ist so der eine Punkt.
Das heißt, die Freiheit nochmal, ne, zu sehen, die durch die, durch die Gewohnheit jetzt an die digitale Technik und an das E-Learning, sind die Chancen dann auch zu sehen, was kann man eigentlich auch Weltumspannendes dort machen.
Hm? Genau, und das ist momentan noch so das ganz große Manko vom E-Learning. Das war bisher nie wirklich notwendig. Das soll heißen, wir tasten uns so langsam vor, was kann man mit diesen Formaten überhaupt anfangen? Es wäre die Frage, muss ich jetzt nochmal wegen mir aus Einführung in die BWL tatsächlich lehren? Das machen 500.000 Leute weltweit. Wird es nicht reichen, dass man es einmal in der absoluten Top-Qualität mit den besten Speakern, die es gibt, aufnimmt und alle Hochschulen greifen darauf zu? Also diese Fragen werden im Moment noch gar nicht gestellt, weil wir unsere alten Formate, wir stellen uns vor eine Klasse oder vor Studierenden und erzählen was, tun wir es digital übertragen. Wir stellen uns vor unsere Webcam und erzählen was. Und ich glaube, weil Sie haben jetzt gefragt, wie geht es weiter mit Online-Unterricht und Präsenz. Also die Lehrenden vermissen ihre Studierenden in der Tat, weil es geht ja ganz viel soziale Interaktion verloren. Es kommt auch ganz viel dazu, was momentan noch gar nicht so ausgearbeitet ist. Mir hat gerade dem letzten Kollege erzählt, ab jetzt ist man ja viel privater. Also man sieht ja die unaufgeräumten Studentenbuden, man sieht, der Kollege ist gerade aufgestanden und so weiter und so fort. Er hat sich nicht mal rasiert.
Die lustigen Bilder im Hintergrund, die leeren Alkoholflaschen.
Genau, genau. Aber der Punkt ist, was ich immer wieder sage, wenn ich in eine Veranstaltung gehe, wo 30 Studierenden sitzen, sage ich immer, Leute, ihr könnt ganz viel, was ich nicht kann. Das heißt, man tut völlig ignorieren im bisherigen Bildungssystem, was bringen denn die Leute alles mit? Ja, also was können die denn? Fragen Sie mal in der Firma, welcher Chef weiß, wer ist der beste Fußballspieler, der beste Koch, der beste Tennisspieler, der beste Schmuckdesigner, der beste Maler. Das weiß man in der Regel nicht. Und plötzlich sitzt man vor dem Monitor und sieht, oh, das sind ja ganz viele Bilder, hat er die selbst gemalt? Oh, der sitzt in der Küche, tut er kochen? Also wir kriegen plötzlich ganz viel soziale Informationen, die wir vorher nicht bekommen haben. Und da gibt es dann schon auf der sozialen Ebene einen Pluspunkt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass langfristig so eine Mischform entstehen wird. Also man muss nicht wegen jeder Unterschrift und wegen irgendwie 5 Minuten Korrektur an die Hochschule fahren. Sowas kann man jetzt auch online machen. Auch Online-Formate haben ja ganz viele Vorteile, dass jeder sein eigenes Lerntempo hat.
Auch in der Schule, ne?
Genau, genau. Also schon allein die Tatsache, dass Schule nicht mehr um 8 Uhr anfängt. Versuchen Sie mal einen 16-Jährigen um 8 Uhr in die Schule zu bringen.
Sie haben selber Kinder, höre ich, ja?
Ja, das ist ein Albtraum, ja. Und das bringt aber auch ganz viele Vorteile, ja. Weil plötzlich kann jeder sich sein Lernen so einteilen, wie er es will. Und er wird auch als Individuum plötzlich ernst genommen.
Wenn er in einem bestimmten Alter ist, ich höre jetzt die ganzen Eltern schon in meinem inneren Kopf, die sagen, die 8-Jährigen, die können das noch nicht. Aber der Gedanke ist angekommen, also dass tatsächlich Flexibilität, die Individualität und auch das selbstständige Lernen und Arbeiten auf jeden Fall ein großes Plus ist, was gut genutzt werden kann, auch für die Zukunft.
Genau, und dazu würde ich noch gerne einen Punkt sagen, bevor Sie mich hier abwürgen.
Ich wollte nicht abwürgen, ich sehe nur die Hörer, die schon in der Leitung warten und auch noch was sagen.
Nur ein Punkt, ja. Also die Industrie hat ja schon lange so das Individuum erkennen. Schauen Sie mal, wie viele Handyhüllen es gibt, wie viele verschiedene. Schauen Sie mal, wie man sein Auto konfigurieren kann. Also das Individuum, das Personalisierte, steht in der Industrie total im Vordergrund. Im Lernen und quasi als Arbeitnehmer war das bisher noch gar nicht so der Fall. Und jetzt haben wir tatsächlich die Chance, auch den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist doch großartig.
Wunderbar, vielen Dank, Herr Reisner. Marc Reisner war das Leiter des Gründungsbüros der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Und dann schauen wir mal, was bei Reboot, Zukunft neu denken, dann noch kommt an neuen Ideen. Danke Ihnen sehr. Rudolf Fritsche hat uns angerufen aus Wattwil in der Schweiz. Guten Morgen, Herr Fritsche. Wattwil ist richtig ausgesprochen, ne?
Ja, richtig ausgesprochen.
Was sind Ihre Erkenntnisse? Guten Tag, Ihre Erkenntnisse.
Also guten Tag erstmal nach Deutschland und ein großes Merci, dass es Ihren Sender überhaupt gibt. Der läuft bei uns zu 50% und der Rest ist dann auch Musik. Aber zum positiven Thema des Vorredners würde ich gerne auch mal meine Erfahrung bringen. Ich bin 70 Jahre alt. Und ich habe viel lernen können in den letzten 11 Wochen, wo ich wirklich zu Hause geblieben bin. Gut, ich wohne in einem Haus, ich habe einen Garten, da ist es etwas einfacher, aber ich hätte nicht geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Ich hatte Zeit, mal mit mir mich zu beschäftigen, ich habe über mich nachdenken können, ich habe lernen dürfen, dass Kochen und Backen eine wunderbare Meditation ist. Ich habe lernen können, dass Gartenarbeit, die bis dahin meine Frau erledigt hat, auch eine befriedigende Tätigkeit sein kann. Und ich hatte Dinge zu erledigen, Zeit zum Erledigen, die schon ewig mal da am Stapel lagen und sage, okay, das müsstest du auch mal machen. Und was ich auch schon schön fand, ist diese enorme Hilfsbereitschaft, die wir auch von der Familie, von den Nachbarn, Nachbarschaft erlebt haben. Also ich muss mal, das Negative haben wir auch, mir fehlt auch der Umgang mit meinen Freunden und sich umarmen, aber das Positive sollte auch einen Platz finden in unserer doch sehr, sehr negativ besetzten Corona-Berichterstattung. Das wollte ich gerne mal nach Deutschland weitergeben.
Sehr schön, vielen Dank. Sagen Sie uns noch kurz, meinen Sie, Sie behalten das bei, das Gartenbuddeln und das Kochen, oder geht das wieder an die Frau
ja,
jetzt?
Ja, also im Moment ist es so, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Auch weiterhin, weil das Erlebnis ist auch schon sehr prägend. Ich hoffe, dass dann, wenn die Öffnung wieder kommt und dann doch die anderen vielen Aktivitäten auch wieder möglich sind, dass man dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, das alles zu machen. Aber allein die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, muss ich sagen, super.
Vielen Dank, Herr Rötsche, dass Sie mit uns telefoniert haben.
Ade.
Ade. Das greift etwas auf, was ich noch ganz kurz, bevor ich zur nächsten Hörerin gehe, kurz ansprechen möchte. Und zwar hat Ella uns geschrieben, dass sie sieht, sie versteht, dass viele das Bedürfnis haben, das Positive zu sehen, dass sie aber tatsächlich hofft, dass langfristige Verbesserungen auch erzielt wird. Angesichts dessen, wie die nationale Solidarität gerade gefeiert wird, fällt es mir schwer, darauf zu hoffen, dass es dabei bleibt. Also kurz noch die Frage vielleicht, Frau Bürgel, wie hoch ist die Halbwertszeit von diesen Erkenntnissen? Was müssen wir tun, damit wir es jetzt auch tatsächlich umsetzen, dass wir es beibehalten, dass wir die Sachen angehen und nicht wieder in alte Muster verfallen? Worauf kommt es da an?
Das richtige Stichwort war schon von der Hoffnung zum Tun kommen. Die Hoffnung ist sehr schön, aber wir können uns immer wieder fragen, was kann ich als Einzelner tun? Denn jede Entscheidung, die wir treffen, was wir essen, wie wir arbeiten, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, ergibt ein großes Ganzes. Und das ist das, was wir alle in dieser Zeit tun dürfen, uns fragen, was ist denn mein Anteil? Und das geht tatsächlich eben damit los, was ich in meinen Einkaufswagen lege oder eben, ob ich die Freunde anrufe oder nicht. Wir wussten ja alle vor der Corona-Zeit auch, wie wichtig Freundschaften sind. Wir haben das nur immer alles verschoben, weil wir scheinbar keine Zeit hatten. Und genau diese Entscheidungen trifft jeder Einzelne von uns. Und genau dort dürfen wir sofort anfangen, wenn wir alle dann mit der Sendung am Ende sind, dass wir sagen, heute, jetzt, was tue ich für meinen Nachbarn, für mich, für meine Eltern, für meine Arbeit.
Brigitte Hornstein, guten Morgen aus Münster.
Ja, schönen guten Morgen.
Was war Ihre Erkenntnis aus der Zeit oder was ist Ihre Erkenntnis?
Ja, die wenigen Minuten, die noch bleiben, sind eigentlich zu kurz, um das alles zu erzählen.
Sie schaffen das.
Ich kann mich den meisten Vorrednern und Vorrednerinnen nur anschließen, die ja schon ganz viele wichtige, positive Dinge gesagt haben. Mein Leben ist ruhiger geworden. Ich bin relativ viel beschäftigt, auch privat. Das ist natürlich meine eigene Schuld, aber viele Termine, die jetzt nicht mehr möglich waren und weggefallen sind, haben mein Leben ruhiger gemacht und ich habe diese Entschleunigung persönlich sehr genossen. Bin überhaupt mal dazu gekommen, abends mal Fernsehen zu schauen. Das fand ich auch mal ganz schön. Und in meinem anderen Leben hat sich kaum was geändert. Ich habe eigentlich nichts groß verändern müssen, weder beruflich noch privat. Was mich die letzten Beiträge, die fand ich sehr spannend, weil sie das aufgreifen, etwas, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar ist das die soziale Frage und unsere Zukunft als Gesellschaft. Mhm. Ich fand an dieser Krise jetzt und an der Berichterstattung unglaublich spannend und auch sehr gut, dass plötzlich der Blick auf Menschen gerichtet wurde, die normalerweise in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorkommen. Also viele Randgruppen, viele Abgehängte, das fing an mit Berichten über Prostituierte, die jetzt nicht mehr arbeiten können, weil die Bordelle zu sind,
und ging aber über die Obdachlosen oder über die Geflüchteten.
Oder auch die Eltern. Wir haben gerade noch eine Mail reingekommen von Agathe Mulot, die sagt, ihr Leben ist total von einem ruhigen Leben wurde es zum hektischen Leben. Genau. Ich muss meine Babyzwillinge allein versorgen, weil mein Mann weitergearbeitet hat. Trotzdem schreibt sie, war es eine schöne Zeit. Ja, aber,
Und das waren auch einige Berichte im Fernsehen, die mich da sehr betroffen gemacht haben, gerade wenn es dann um Eltern ging mit kleinen Kindern. Ich habe selber Kinder, aber die sind jetzt zum Glück alle erwachsen. Und ich möchte es nicht erlebt haben, die Zeit vor 20 Jahren, als sie alle klein waren. Was mein Anliegen ist, ist, dass wir solidarischer werden und darüber nicht nur sprechen, sondern auch teilen. Und ich finde wunderbar, wie die sogenannte Care-Arbeit jetzt über die Krise auch in den Vordergrund gerückt wurde. Das sind nicht nur die Pflegekräfte, sondern das sind eben auch die psychosozialen Berufe im Allgemeinen. Und da liegt immer sehr viel im Argen. Und das berührt auch die Betreuung der Kinder, das berührt die Schulen. Und da geht es nicht nur um die Bildung, sondern da geht es auch um die gute Versorgung emotional. Mhm. Und ich habe große Sorge, dass die jetzige Zeit schon zu einer weiteren Vertiefung der Grube oder der Kluft zwischen den bildungsferneren und den bildungsnäheren Schichten führt und dass die emotionale Entwicklung auch sehr leidet. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, welche Probleme das in 10 bis 15 Jahren macht, wenn aus kleinen Kindern, die jetzt in einer emotional auch prekären Situation mit sehr belasteten Eltern leben, Jugendliche werden, die dann diese Erfahrungen auch in sich tragen. Und ich wünsche mir, dass wir zu einer anderen Politik kommen, die das Soziale viel, viel stärker in den Blick nimmt und auch bezahlt.
Das ist jetzt quasi die Steilvorlage für das Schlusswort von Franz Müntefering.
Ja, gerne.
Ja, ich nehme das gerne auf. Will aber sagen, Politik wichtig dabei, aber Politik, Gesellschaft und wir Einzelne. Wir müssen immer drei sehen, die eine Rolle spielen dabei. Das ist in unseren Gesprächen heute hier ja auch vorgekommen dabei. Politik kann viel. Politik kann Sicherheit und sie kann Freiheit garantieren und Gerechtigkeit, aber sie kann nicht Solidarität erzwingen. Das kann der Staat überhaupt nicht. Solidarität funktioniert nur zwischen uns Menschen oder sie funktioniert nicht. Mhm. Und deshalb ist das alles, was wir jetzt erleben, doch eine Mutmaßung, die wir da mit verbinden, dass das etwas bewirken kann bei uns, weil wir mal wieder ganz frontal sehen, Mensch, da ist noch was, das ist wichtig, das ist ganz wichtig und wir müssen uns aufeinander zubewegen. Wir gucken uns heute so kritisch an, wenn wir einen Aufzug steigen, da ist schon jemand drin.
Wir haben noch 40 Sekunden.
Alles
wir,
klar.
Wir müssen raus. Also noch ein Hoch auf die Solidarität. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank an Frau Hornstein. Herzlichen Dank, Franz Müntefering. Wir sind gespannt auf Ihr Buch 2020 plus im September. Herzlichen Dank, Dr. Ilona Bürgel. Und herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für die Anrufe und Mails. Nächste Woche Petra Enzminger mit der Situation benachteiligter Menschen. Da geht es darum. Weiter geht es mit Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, freudvollen Tag wünsche ich Ihnen allen.